Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer weiteren Gesprächsrunde zum Markus-Evangelium. Mit mir hier am Tisch sind Rebecca, Luise und Jonathan. Und ich freue mich, dass wir heute ein Höhepunkt oder sollte ich Tiefpunktkapitel dieses Evangeliums miteinander studieren können. Lasst uns mit einem Gebet starten. Unser Herr Jesus Christus, hier wird berichtet von Markus, wie es dir ging in diesen letzten Stunden vor deinem Tod, dann dein Tod und was kurz danach passiert. Das 15. Kapitel des Markus-Evangeliums ist jederzeit wert, die wir darauf verwenden, zu verstehen, was sich ereignet hat. Herr, ich möchte dich bitten, dass durch deinen Geist auch du uns anleitest, hier darüber nachzudenken und dass in unserem Gespräch auch für uns wieder Neues geschieht, wie du durch deinen Tod Neues gebracht hast. Ich danke dir dafür, dass du uns erhörst. Amen.
Amen. Amen.
So, wir wollen mal miteinander einen guten Teil des Kapitels lesen. Ich schlage vor, wir lesen die ersten 15 Verse. Luise, darf ich dich bitten, damit zu beginnen?
Markus 15. Und alsbald am Morgen hielten die Hohepriester Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat. Und sie banden Jesus, führten ihn ab und überantworteten ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Und die Hohenpriester beschuldigten ihn hart. Pilatus aber fragte ihn abermals, antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen. Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus verwunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest, einen Gefangenen loszugeben, welchen sie erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die beim Aufrühr einen Mord begangen hatten. Und das Volk ging hinauf und bat, dass er tue, wie er zu tun pflegte. Pilatus aber antwortete ihnen, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er erkannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber fing wiederum an und sprach zu ihnen, was wollt ihr denn, dass ich tue mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Sie schrien abermals, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Aber sie schrien noch viel mehr, kreuzige ihn. Pilatus aber wollte dem Volk zu Willen sein und gab ihnen Barabbas los und ließ Jesus geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde.
Die zwei Hauptrollen in diesen Versen spielen wohl Pilatus und das Volk. Die werden hier am meisten erwähnt. Natürlich ist auch Jesus dabei und die hohen Priester. Lass uns mal den Fokus auf Pilatus legen. Wie stellt sich Pilatus hier dar für euch? Wo seht ihr hier so sein Wesen, seine Stärken oder Schwächen?
Also ich denke, eine Stärke ist, er sucht wirklich nach der Wahrheit. Er lässt es jetzt nicht einfach nur so, jetzt sagst du das und jetzt glaube ich dran, sondern er schaut und er fragt, ja, bist du jetzt wirklich der König der Juden? So fängt es ja an, ne? Also er sucht schon nach, was jetzt wirklich wahr ist.
Ein bisschen spielt da ja das Johannesevangelium rein, ne? Die Wahrheitsdiskussion, die dort Pilatus und Johannes führen, die hört man schon im Hintergrund.
Mir kommen da auch ein bisschen die Fragen, auch mit dem Hintergrund, was man sonst noch über Pilatus als so ein bisschen historisch sammeln kann, was für eine Art von Statthalter sozusagen er in dieser Gegend war. Mit Blick auf seine, sagen wir mal, nicht ganz feinfühlige Art, was jüdisches, religiöses Leben angeht. Dass er da wohl nicht immer den richtigen oder einen feinfühligen Draht so hatte oder wollte, wie auch immer, ist bei mir genau diese Ambivalenz ein bisschen da. zum einen fragt er nach. Ich frage mich, warum fragst du nach? Es könnte diese Wahrheitsfrage sein. Vielleicht will er auch einfach einen für das römische Recht annehmbaren Grund haben, weil religiöse Streitigkeiten, das wird für das römische Rechtssystem jetzt erstmal nicht so relevant gewesen sein, um ihn jetzt zu verurteilen. Irgendwie so, er pendelt da so. Also er könnte ein stabiler sein, irgendwie auf einer Seite. Beim ersten Mal durchlesen käme da Fragen. Jetzt habe ich es mir nicht zum ersten Mal durchgelesen, aber ich versuche es mal so mit dieser Brille.
Ja, und man sieht auch, dass er sich beliebt machen möchte. Denn woher kommt dieser Brauch? Ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Brauch war, dass er da jemanden immer losgibt zum Fest. Aber das scheint einfach eine Maßnahme zu sein. Irgendwo möchte er doch die Beliebtheit der Mächtigen dort in Jerusalem erhalten oder bekommen.
Ist das schlecht, frage ich mich.
Römer, oder? Sag ich mal.
Ich meine, er versucht sich hier irgendwie in Judäa durchzuschlagen. Es ist ja bekannt irgendwie in der Zeit, dass Judäa nicht die beste Provinz war. Ja, dort abbestellt zu sein, war nicht unbedingt eine Ehre. Jetzt ist er dort und ja, du sagst, das tut da Verschiedenes und deswegen wird er auf 36 abberufen, zerschlägt da gewaltvoll eine Prozession von Samaritern, die vielleicht bewaffnet waren zum Berg Gerizim, in einer religiösen Handlung greift er einfach ein. Das ist sehr unsensibel. Ist er hier plötzlich sensibel? Ist er feinfühlig? Glaubt ihr, er will da wirklich irgendwie eine Lösung, etwas retten? Wie kommt euch das vor?
In Markus fehlt ja ein bisschen diese Episode, die Lukas berichtet, dass er noch zu Herodes zwischendurch geschickt wird. Ja. Also vielleicht möchte Pilatus auch da, er weiß, dieser Jesus ist eine Person, für die sich viele interessieren. Jetzt möchte ich da vielleicht aus Neugier auch mal hinein und was von dem erfahren, um dann vielleicht auch drüber reden zu können oder ja, politisch was in der Hand zu haben. Ich weiß es nicht, ob das auch eine Rolle spielt. Ja. Jesus hat so viel Aufsehen erregt und den lässt er jetzt nicht einfach so gehen, sondern möchte vielleicht da noch sich mehr einmischen.
Und von Ellen White, die schreibt halt auch über das und sie sagt, wie Jesus reingebracht wurde, dann hat Pilatus gesehen, dieser Mann ist nicht, also unter den Anklagen, die vor ihm gegen ihn gebracht wurden, das kann nicht wahr sein. Also Jesus hat sowas ausgestrahlt, das hat Pilatus dann eigentlich bestätigt, das ist nicht wahr, was sie sagen. Und das hat ihn ja auch dann verunsichert, wie mit der Situation umzugehen. Ne?
Es ist wahrscheinlich auch anzunehmen, dass er von Jesus schon gehört hat.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ich meine, er ist Statthalter, er ist in Jerusalem zu jener Zeit, er wird wissen, was da passiert ist vorher. Und du sagst jetzt, er wusste, die Anklagen sind nicht richtig.
Vers 10 sagt es ja auch. Er erkannte, dass sie ihn die Hohepriester aus Neid überantworteten hatten. Also er durchschaut das.
Ja. Und damit auch reinspielen Vers 5, wo er sich über die Antwort oder auch Nicht-Antwort von Jesus wundert. Was ich spannend finde, weil wo du gerade gesagt hast, er hat ja von Jesus schon gehört, wie ist Jesus vorher aufgetreten bei Markus, aktiv. Er ist aktiv, er geht auf Leute zu, er macht dort Dinge, er weckt tote Kinder wieder auf. Und auf einmal, so wie Markus diese Geschichte erzählt, ist er minimal aktiv, eher passiv. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das jetzt der erste Kontakt ist, wo Pilatus mit ihm reden kann, nicht nur von ihm hört oder mal sieht, dass er sich vielleicht was anderes vorgestellt hat. Dass da jetzt auch so ein dominanter oder zumindest ein selbstbewusster Messias da jetzt steht.
Aber es ist doch interessant, wie er ihn nennt. Er nennt ihn nie jetzt beim Namen Jesus, sondern immer wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe. Und später, glaube ich, sogar nochmal. Was wollt ihr denn, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Warum gebraucht er nicht den Namen, ja?
Ja, habt ihr darauf eine Antwort?
Ich meine, vielleicht, weil der andere auch Jesus Barabbas hieß, dass es so eine kleine Verwechslung sein sollte.
Dass es klar ist, wer es ist.
Damit es klar ist, aber vielleicht eben auch.
Vielleicht auch ein bisschen zu sticheln, weil es wäre ja ihr König und jetzt bringt ihr euren König, um den zu verurteilen, ne?
Gerade auch, weil, ich meine, jetzt der Sanhedrin, der Hohe Rat, im ganzen Jüdischen, er war jetzt. Ich würde mal so weit gehen und sagen, er war jetzt kein Fan des jüdischen Glaubens. Das waren jetzt nicht Leute, mit denen er sich wahrscheinlich privat treffen würde. Vor dem Hintergrund, Hypothese, eben die Stichelei, euer König der Juden. Was für einen König habt ihr denn jetzt hier vor euch? Oder vielleicht auch mit Blick einfach auf seine Rechtsprechung, die er jetzt irgendwie mal vollziehen muss. Messias, das ist eine jüdisch-religiöse Sache, aber ein König der Juden, also mit Blick auf Caesar, auf den Kaiser, das ist schon eher eine Sache.
Darf es eigentlich nicht geben, meinst du?
Genau, das wäre so ein bisschen der Gedankengang. Mhm. Vielleicht fragt er deswegen. Mhm. Jetzt so nach dem Motto, jetzt brauche ich mal was Handfestes.
Mhm. Ich meine, er sagt ja später, steht vielleicht nicht in diesem Evangelium, aber dass er auch, ich finde keine Schuld an ihm, ne, und sich die Hände noch wäscht.
Mhm. Um in anderen Evangelien ist es ein bisschen deutlicher, seine innere Diskrepanz, die er da empfindet. Was würde er sagen? Ist er schlau? Ist er schwach? Ist er beides?
Ich finde schon auch schwach, weil er sich dem dann schlussendlich hingibt, was das Volk will. Hm. Er sieht, was gut wäre und was richtig wäre in der Situation und lässt sich aber aufgrund vom Volk dann in die andere Richtung ziehen, damit er halt ihre Gunst hat oder ja, dass ihn das zu größerer Macht verhilft. Ja.
Und vielleicht auch dieses bisschen, was auch in den anderen Berichten anklingt, aber hier ein Stück weit auch rauszulesen ist, er fragt erstmal nach, also irgendwie ein Stück weit in irgendeine Richtung Wahrheitsfindung ist mit dabei, aber gleichzeitig das dann, ich stelle mir es so vor, wie innerlich abwägt. So, ja, er hat nichts Böses getan. Ist ja nicht so, dass er jetzt ganz ohne Moral wäre, dieser Pilatus, dass er das nicht könnte. Aber dann gewinnt anscheinend, ich nenne es jetzt einfach mal Pragmatismus, einfach weil mir ein besseres Wort fehlt. So, Moral, ja, aber du hattest es vorhin angesprochen, ich bin jetzt hier verantwortlich, nicht schon wieder ein Aufstand. Ach,
so viel wert ist ihm ein Leben dann doch.
Genau, wie viel wert ist mir das jetzt?
Jesus hinzugeben für seine Beliebtheit.
Mhm. Und dann hört so ein bisschen raus, für euch ist Pilatus nicht dein Vorbild, oder?
Nein.
Gut, was würdet ihr denn tun, wenn ihr Pilatus wärt zu jener Zeit an dieser Position? Was wäre jetzt das Richtige gewesen?
Ich glaube, das ist eine bessere Frage. Was wir tun würden, ist eine schwere Frage. Aber was das Richtige wäre, ist, glaube ich, den Grundsätzen treu zu sein, ja, wenn man sieht, der Mann hat jetzt keine Schuld verdient, den loszulassen, den nicht mal zu schlagen. Ich meine, der wurde ja auch geschlagen. Warum lässt, das ist in dem Kapitel jetzt nicht so klar, aber warum lässt Pilatus jemanden schlagen, wenn der gar nichts Schlechtes getan hat? Also dass Pilatus, er da gleich bei der ersten Welle, die da gekommen ist vom Volk, wenn er da gleich standhaft gehalten hätte.
Er hätte die Römer hinter sich gehabt und das römische Rechtssystem. Er hätte auch sagen können, ich verweise das an die nächsthöhere Ebene.
Ja.
Das ist ja in anderen Fällen bei Paulus auch schon passiert. Caesar. Ja?
Aber wobei.
Er ist ja kein römischer Bürger.
Genau, und da ist, glaube ich, wahrscheinlich dann wieder diese Problematik. Ja, also ist er jetzt, ich überlege jetzt, was wäre ich jetzt, wenn ich in Pilatus Schuhen wäre, bedeutet dann auch, ich bin jetzt einfach römischer Abgesandte. Ich habe da jetzt keinen, zumindest vom hebräischen Glauben, moralischen Hintergrund. Kann ja trotzdem sein, dass er das Gewissen da hat, aber jetzt nicht diese komplexe Moralvorstellung, die ich jetzt als Bibelleser da mitbringe aus dem Alten Testament. Deswegen rein nüchtern betrachtet ist schon die Frage Ruhe, Ordnung. Die Sache ist, weil ich nicht Pilatus bin, diese Sensibilität. Es gab durchaus Leute in seiner Position vorher und nachher, die das ein bisschen besser gemacht haben. Also zumindest das kann man anscheinend von einem römischen Abgesandten fordern, da mal reinzugehen. Und nicht quasi jetzt diesem, wurde ja vorhin angesprochen, dem Hohen Rat in dem Fall nachzugehen.
Sich den Karren spannen zu lassen.
Genau, das müsste er nicht. Ja. Und gleichzeitig müsste er es auch nicht so übertreiben.
Was lernen wir jetzt so unterm Strich von dem Gegenbeispiel Pilatus für uns, für unser Leben? Was würde ich sagen? Kann man da was lernen von ihm? Oder?
Ich glaube, es gibt schon Situationen, wo wir unter Druck stehen von Erwartungen anderer. Und das kenne ich von mir auch, wenn ich dann plötzlich gedrängt werde zu einer Entscheidung und einen starken Druck spüre von einer größeren Masse, wenn ich vielleicht etwas leite und alle wollen jetzt dort noch hin oder das machen, dass ich trotzdem einen klaren Kopf bewahre, was jetzt das Beste ist oder vielleicht sogar im Schlimmeren, was richtig ist. Ja. Und das ist nicht leicht dann. Dann ist man unter Druck und die schreien hier, kreuzige ihn und da ist ein Aufruhr. Und dann trotzdem sich nochmal vielleicht zurückzuziehen und auch höhere Werte in Betracht zu ziehen, das wäre das Richtige gewesen hier.
Also so, wenn vielleicht in der Adventgemeinde eine Entscheidung getroffen wird, alle sagen so und du hast das Gefühl, das ist nicht richtig, dass du einfach sagst, so wie Pilatus wäre jetzt, ich lasse es einfach gehen.
Dass man nicht aufgrund von der Beliebtheit seine Prinzipien kreuzigt oder untergräbt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ist schwer, aber es ist wichtig, ja.
Na gut, jetzt ist ja interessant, Jesus sagt da ja was. Alles, was er sagt, ist bei mir, du sagst es, Vers 2. Was glaubt ihr, warum kommt Jesus hier im Markus-Evangelium nicht ins Gespräch mit Pilatus? Vers 5 sagt ja sehr deutlich, er antwortete ihm nichts mehr. Das klingt irgendwie so sehr strikt. Das wäre doch jetzt eine Chance für Jesus gewesen, für Evangelisation, ein einflussreicher Mann.
Gut, wir wissen aus Johannes 18, dass es ein etwas längeres Gespräch gegeben hat, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist, sonst wären seine Jünger gekommen, seine Knechte hätten ihn verteidigt. Ja, und
gut, ja. Da muss ich wahrscheinlich fragen, warum stellt das Markus so dar? Hat er eine Absicht damit?
Also rein von dem, wie vorher Jesus einfach auftritt, ich hatte es vorhin schon angesprochen, dynamisch, aktiv, ganz, ganz oft aktiv. Ich hatte es mal in der Vorbereitung hier nachgezählt, ich habe die Zahlen vergessen, aber das Verhältnis zwischen grammatikalisch, wo Jesus Subjekt ist und Objekt, ist deutlich ausgeschlagen hier in diesem Abschnitt zu Objekt. Also er lässt da augenscheinlich bei Markus, abgesehen von diesem Satz, mit sich machen. Und da klingelt bei mir ein bisschen, er lässt sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen.
Also das ist 53.
Genau. Ja. Diese Ideen, die klingen da so nach. Und er ist Herr seiner Lage, denn er entscheidet sich hier nichts mehr zu sagen.
Es ist ja auch sehr souverän, sich das rauszunehmen, gegenüber einer so mächtigen Person nicht zu antworten. Auch nicht sich irgendwie dort vielleicht einzuschmeicheln oder in welcher Versuchung ich jetzt stehen würde, wenn ich mit einer hochgestellten Person rede. Und bei Herodes hat das ja, glaube ich, auch ähnlich gemacht, dass Jesus der höhere König ist. Ja.
Würde auch erklären, warum da in 5b steht, so dass sich Pilatus verwunderte. Dass er nichts
sagt. Das kennt er nicht, ja.
Und ich denke ja auch, Jesus hat nur dann was gesagt, wenn es darum ging, Gott zu verteidigen oder zum Herzen des Menschen durchzuringen. Und vielleicht hat er hier auch gesehen, dass Pilatus ist da jetzt irgendwie gar nicht offen, um Gott wirklich zu erkennen. Und sich selbst hat Jesus ja nie verteidigt.
Und das hätte Pilatus sicher erwartet, ja, dass jetzt jemand nochmal um Gnade fleht und ist dann verwundert, dass hier einer ist, der nicht da für sich eintritt, sondern sagt, wenn Gott wollte, könnte er.
Ja.
Aber mein Reich ist eben nicht von dieser Welt.
Ja. Ich meine, nach Vers 15 taucht auch dann nicht mehr auf. Das war schon ein kurzes Zwischenspiel von Pilatus. Er kommt dann noch einmal vor in 44, da wundert er sich wieder, dass er schon tot ist. Er sagt vorher nichts und dann ist er auch schon tot. Also ich weiß nicht, was Pilatus sich da alles so gedacht hat, steht nicht da. Noch ein paar Worte zum Volk. Wie schätzt ihr das Volk ein hier? Pilatus redet mit dem Volk, das Volk antwortet. Wir wissen, das ist nicht das ganze Volk natürlich. Ja. Es sind nur wahrscheinlich wenige Leute, die da Zulass hatten zu ihm an seinem Palast.
Also das Volk kommt mir so vor wie jemand, der nicht zuhört auf die Frage und einfach das sagt, was er sagen möchte.
Also
weil Pilatus stellt Fragen und sie schreien aber nur kreuzigen. Also sie antworten gar nicht auf seine Fragen. Ne?
Es ist früh am Morgen und da glaube ich, sind das vielleicht auch bestimmte Personen, die das erreichen wollen, die dorthin kommen und nicht alle. Ne?
Ja.
Ich frage mich, wie die Räumlichkeit hier ist, ob das so eine Art Innenhof ist von dem Palast, von ihm.
Dann auf der Straße oder?
Wer ist da jetzt reingegangen, wer ist da nicht reingegangen? Ja.
Mir ist da ein bisschen aufgefallen, gerade auch als, es wird ja hier auch durch Markus zugespitzt, wer denn da, als es dann zu diesem Tauschangebot kommt, wer denn da zur Verfügung steht, das wird ja extra noch gesagt, mit Hintergrundinformationen, dass wir als Leser es auch mitbekommen. Ich meine, für einen Zeitgenossen, der das da miterlebt hat, Barabbas, da wird es vielleicht klingeln. Da habe ich mich gefragt, ja, warum machen die das? Antwortmöglichkeit A für mich, die sind quasi so in Rage mit ihrem Vorhaben, dass ihnen da alles egal ist. Oder vielleicht, weil da steht ein Aufstand, hat ein Beobachter vom Text mal dazu kommentiert, mag sein, dass sie, die da waren, diesen Aufstand von Barabbas gutgeheißen haben, weil vielleicht war er gegen die Römer gerichtet. Und sie hatten halt diese Idee von, so gehen wir gegen die Römer vor. Das war ja mit auch ein Grund, warum Jesus da in Teilen nicht so gut ankam, weil er eben nicht diese Königs-Messias-Vorstellung erfüllt hat. Also viele verschiedene Möglichkeiten, die da mit reinspielen, wo ich mir denke, okay, sie sagen nicht wirklich viel, wo ich mir denke, da ist was Gehaltvolles drin, aber dadurch, was sie sagen, was sie nicht sagen, kommunizieren sie was. Markus gibt das auf jeden Fall wieder.
Und da stehen sich jetzt so zwei Messias, stehen sich da jetzt gegenüber, ja, zwei Modelle.
Was ist der Weg?
Das menschliche Modell und das göttliche Modell aus unserer Sicht, ja.
Gewalt, Aufstand, Rebellion.
Jetzt haben sie das genau so vor sich. und können praktisch zwischen den beiden entscheiden. Und die Menschen wollen das menschliche Modell.
Diese Menschen dort. Ja. Du hast Der Liebe gelesen?
Ja.
Auch dazu?
Ja.
Und dann sagt sie doch, glaube ich, irgendwas von, da haben die Dämonen sich auch noch unter das Volk gemischt.
Menschengestalt
angenommen. Ich meine,
und haben da das auch angestachelt.
Das Gefühl, das ist so ein richtiger Mob.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob der repräsentativ ist für das Volk der Juden der damaligen Zeit. Ich vermute fast nicht.
Aber sie wurden auf jeden Fall mitgerissen. Also die dort waren, die wurden alle mitgerissen. Ja. Ne?
Nun gut, lesen wir weiter bitte. Rebecca, wenn ich dich bitten darf, mal die Verse 16 bis, ja, das ist irgendwie schwer da anzuhalten, wenn man das liest, aber bis 27.
Bitte. Okay. Die Soldaten aber führten ihn hinein in den Palast, das ist ins Prätorium, und riefen die ganze Abteilung zusammen und zogen ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf und fingen an, ihn zu grüßen. Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spieen ihn an und fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, dass sie ihn kreuzigen. Und sie zwangen einen, der vorüberging, mit Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stätte Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Myrrhe in Wein zu trinken, aber er nahm's nicht. Und sie kreuzigten ihn, und sie teilten seine Kleider und warfen das los, wer was bekommen solle. Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es stand über ihn geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken.
Manche sagen, es wäre gut, jeden Tag eine gewisse Zeit zu verbringen, um über die Kreuzigung nachzudenken. Wenn wir jetzt nur diesen Abschnitt hier hätten, über was würdet ihr hier jetzt nachdenken wollen?
Ja, es ist so absurd, wie sie eben Purpurmantel und Krone, Dornenkrone anziehen, weil das so eine Anspielung an königliche Embleme ist. Und ja, wie würden diese Menschen reagiert haben, wenn sie gewusst hätten, dass sie hier den Schöpfer der Welt vor sich haben? Das wirkt schon irgendwie auch diabolisch, was da passiert.
Das ist so die Ironie, die in unserer Studienanleitung beschrieben wird, die irgendwie das Markus-Evangelium besonders ausdrückt. Findet sich an anderen Stellen auch noch. Eine Totalironie eigentlich.
Und das Verständnis auch, dass Jesus durch das durchgeht, er hätte ja nur ein Wort sprechen können und das hätte sich alles gewendet, das Blatt für ihn. Das ist ja das Krasse. Also wenn wir jetzt in dem leiden würden, wir könnten es ja nicht ändern, aber er hätte es ändern können. Und dass er das alles über sich ergehen lässt.
In der Demütigung dann nicht auf einmal einen Blitz mal kommen zu lassen kurz.
Ja?
Also seine Macht kurz aufzuzeigen. Darauf dann zu verzichten, wo das so himmelschreiend, ungerecht und absurd eigentlich ist.
Gerade auch von der Art der Hinrichtung ist es keine schnelle. Also der ganze Prozess ist Demütigung von allen Seiten, die da irgendwie dann beteiligt sind und ihn da ans Kreuz bringen. Und dann trotzdem irgendwie dieser kurze Moment, Vers 23 ist mir da im zweiten Teil ins Auge gefallen. Er aber nahm es nicht. Wieder eine Entscheidung, wo man sich denkt, er hat da eigentlich nichts, er wird da gebunden, er muss da zur Hinrichtungsstätte gehen. Andere Leute um ihn herum werden da auch noch gezwungen. Also ganz viel Zwang ist da, also rein geschichtlich erzählt, narrativ da drin. Und trotzdem dieser eine Moment, das, was du gesagt hattest, er entscheidet sich oder entscheidet sich nicht.
Ist es ein Betäubungsmittel? Myrrhe in Wein ist so betäubend, schmerzlindernd wahrscheinlich?
Sicherlich, ja.
Und das nimmt er auch nicht an. Ja.
Die Schmerzen zu empfinden.
Um es voll auszukosten, das Leiden, um nicht benebelt zu sein in diesem Moment, wo er ja noch vielleicht eine schlechte Entscheidung treffen könnte.
Achso, so in Richtung die Reißleine dann quasi ziehen. Nee, das ist mir jetzt genug und dann doch das Göttliche durchscheinen zu lassen.
Da wäre die Versuchung. Ich meine,
wenn er jetzt irgendwie ein Mittel genommen hätte, was was ihn betäubt hätte. Vielleicht wäre da auch die Gefahr dann größer gewesen, dass er nicht bei klarem Verstand dann sich entscheidet, es bis zur letzten Minute durchzustehen.
Oder ihn einer der Räuber noch bittet und er dann das vielleicht sogar missinterpretiert. Als ich noch Neues Testament im Gymnasium unterrichtet habe, in Religion, da habe ich immer auch den Schülern einen Ausschnitt eines Buches zu lesen gegeben, das heißt Der letzte Tag Jesu. Da geht es um diese letzten 24 Stunden, die er da erlebt hat. Und der Ausschnitt hat so ein bisschen die Geißelung besprochen und die Kreuzigung und wie man sich das vorstellen muss, so ganz, weiß nicht, ob man jetzt praktisch sagen darf, so ganz
plastisch.
Ja. Wenn wir über den Tod Jesu sprechen, sprechen wir sehr häufig schon über die Bedeutung des Todes Jesu, oder? Ich meine, werden wir heute auch noch machen. Weiß nicht, scheuen wir uns, über die Schmerzen tiefer nachzudenken? Hindert uns da etwas dran? Oder wie seht ihr das? Sind uns die Schmerzen, Geißelung, Kreuzigung bewusst? Ist das etwas Wichtiges überhaupt? Ich meine, Markus erwähnt es ja kaum.
Es gibt ja heutzutage sogar Filme, die das dann bis ins Letzte ausreizen und plastisch zeigen. Die Bibel geht nüchterner oder knapper damit um. Vielleicht, ja, um das jetzt nicht zu irgendeiner Sensationslust verkommen zu lassen oder so, was da passiert ist. Aber wir wissen schon heute auch medizinisch viel mehr, glaube ich, was das alles bedeutet hat. Da ist schon sehr viel Forschung geschehen, wie und woran man dann wirklich stirbt, auch bei einer Kreuzigung. Und ja, das ist natürlich schon auch erhellend oder wichtig, das auch mal sich vor Augen zu führen und zu wissen. Auch wenn wir es jetzt nicht vielleicht jedes Mal wieder neu besprechen, wenn wir das Thema
Und Kreuzigung warum ist das aufbringen. Wichtig für uns, das zu wissen?
Ich habe jetzt gerade mit Blick auf die Geißelung, das wird ja hier beschrieben, auch in den Evangelien. Und ich frage mich gerade, wie haben Leute, die das Markus-Evangelium gelesen oder gehört haben, das verstanden, die im Römischen Reich noch waren? Das war eine Methode, die eben darauf vorbereitet hat, vor der Hinrichtung. Manche sind da schon dran verkommen, dass da einfach nicht eine kleine Lederpeitsche oder so, sondern da wurden teilweise Fleischstücke rausgeholt. Das sind Dinge, die solche Art von Wunden sieht man nicht häufig, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade im Rettungswesen unterwegs ist oder in der Notfallambulanz. Das heißt, das sind Bilder, die kenne ich nicht so oft. Vielleicht, wenn das hier angesprochen wird, die Leute damals hatten vielleicht ein ganz anderes Bild.
Also du meinst,
meine Hypothese, vielleicht haben sie es schon mal gesehen.
Die wussten eh, wie es aussieht sozusagen.
Genau, und das ist eine Überlegung.
Du musst die Chance nicht erklären.
In die Richtung, weil wenn man das schon gehört hat, das Rechtssystem konnte eben auch hier sehr hart sein, auch mit den Strafen her. Für mich heute, und da ist auch die Frage, so, was macht das mit mir? Da kommt mir ein Beispiel, als ich Student war, noch im ersten Studium in Deutschland, habe ich für einen Senioren Rasen gemäht. Ich war Anfang 20 und irgendwann kam man in den Garten und hat gesagt, ja, wie alt bist du? Man kam ins Gespräch und dann hat er ganz nüchtern gesagt, ah, so und so alt, in deinem Alter habe ich schon Krieg verloren. Ganz nüchtern. Man kam ins Gespräch und er hat dann erzählt, was er so erlebt hat und wie dann Kugeln um ihn herum geflogen sind, weil er eben in dieser Landesverteidigung quasi noch reingepresst wurde, als am Ende dann nichts mehr ging im Deutschen Reich. Und was er mir da so erzählt hat, was er da gesehen hat an Kameraden, der hat das erzählt. So, dass in den Dokus wird das rausgepixelt im Fernsehen. Ist auch vielleicht gut, das sollte nicht jeder sehen, aber es hat mir gezeigt, das, was ich aus dem Geschichtsunterricht kenne, weil diese Zeit kenne ich aus dem Geschichtsunterricht. Das ist für mich durch Bücher, vielleicht auch visuell zugänglich. Das lässt mich erschauern. Und gerade mit Blick auf Jesus hilft mir das. Ich mache das tatsächlich nicht so oft, aber ein paar Mal habe ich schon gemacht, mir das mal tatsächlich bildlich vorzustellen. Und das hat Ekel hinterlassen. Ich weiß gar nicht, mit was es genau verbunden war, dieser Ekel. Aber im Großen und Ganzen war es, was ist mit der Menschheit und der Sünde in der Menschheit so passiert, dass Menschen dazu in der Lage sind? Das war ein großer Schock.
Es gibt ja auch den Jesaja-Text, dass seine Gestalt hässlicher war als die anderer Menschen. Ja? Und ja, wenn man dieses Leiden sich noch mehr vielleicht auch plastisch vor Augen führt, dann erhöht es vielleicht auch die Wertschätzung für das, was einfach er erlitten hat dort, dass es nicht so einfach mal schnell ging und dann war man eh gleich bewusstlos und hat das nicht mehr mitgekriegt oder wie auch immer vielleicht, ja, sondern dass es ein stundenlanges Martyrium war.
Kann vielleicht auch Menschen, die durch Leid gehen oder große Schmerzen erleben, etwas trösten, dass es da jemand gibt, jetzt im himmlischen Heiligtum, der das sehr gut kennt.
Ich denke an den Bericht, ich glaube, das war sogar von einem polnischen Pater, der, weil er eben in der Aufgabe, die ihm in der katholischen Kirche zustand, eben nicht dem Nazi-Regime gefolgt ist, sinngemäß, wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, sollte er quasi seine Herde beschwichtigen, dass sie quasi einfach diesem Regime mitgehen. Er hat gesagt, das macht er nicht, wurde am Ende dann nach Auschwitz gebracht und soll wohl der Geschichte nach sich freiwillig bei einem Erschießungskommando anstelle eines anderen gemeldet haben, weil aus seiner Barke ist wohl jemand erfolgreich entkommen. 9 sollten erschossen werden, plus minus. Und er hat gesagt, ich mach das. Und dann wurde ihnen gesagt, sie sollen sich ausziehen, bevor sie eben dann hingerichtet werden. Und der Geschichte nach soll er eben diesen Ansatz gehabt haben, naja, mein Herr war auch nackt und entblößt. Hm. Wenn er das gemacht hat, dann werde ich das irgendwie auch hinkriegen, sinngemäß. Mhm. Das fand ich spannend. Ich weiß nicht, wie ich so reagieren würde. Ich meine, das ist unglaublich sinnvoll und heroisch und so weiter. Mhm. Ich werde es erst sehen, wenn ich in so einer Situation wäre, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich an Hebräer denke, wir haben einen hohen Priester, der mitleiden kann.
Mhm. Lesen wir noch ein paar Verse weiter. Jonathan, würdest du mal die Verse 29 bis 39 lesen?
Mhm. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere kann er retten, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Einer aber lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
Ja, da haben wir noch einmal viel Spott von verschiedenen Seiten, die auf Jesus einprasselt. Und er ruft, und darauf möchte ich jetzt, dass wir darüber nachdenken, diesen eine Frage oder einen Satz aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Einzige, was Markus berichtet, was Jesus hier am Kreuz sagt. Mhm. Insgesamt wissen wir, es gibt 7 Worte Jesu am Kreuz. Das ist das Einzige hier im Markus-Evangelium. Warum gerade das?
In unserem Verständnis stirbt Jesus ja nicht nur diesen ersten Tod, den natürlichen, den wir wahrscheinlich alle einmal sterben müssen, sondern auch den zweiten, den ewigen Tod für uns. Ja. Und der ist ja auch mit dieser Trennung von Gott verbunden. Die Last der Sünde, die so von Gott trennt, dass da tatsächlich eine Verlassenheit da ist, weil diese Trennung eben so akut ist. Und das ist für mich das Kennzeichen hier oder das, woran ich erkenne, ja, in diesem Moment ist wirklich diese Sünde der Welt auf ihm und führt zu dieser Trennung.
Und ich denke, Markus möchte ja auch rausstreichen, so hat sich Jesus gefühlt. Also die anderen Reden sind schon auch wichtig am Kreuz, aber ich denke vor allem diese Rede, da geht es wirklich darum, wie erlebt es Jesus gerade.
Und was denkt ihr, warum ist es Markus oder überhaupt der Bibel dann so wichtig, uns verstehen zu lassen, dass Jesus verlassen war. Ich meine, er war verlassen von seinen Jüngern, das hat er jetzt gerade vorher erlebt, verlassen von den religiösen Führern in Israel, die eigentlich ja die Verbindung zu Gott haben sollten, ja, die ihn schützen sollten, verlassen vom Rechtssystem, das ihn auch schützen sollte. Pilatus hat sogar gemerkt, er ist unschuldig. Also eigentlich hätte er freigesprochen werden müssen, auch das verließ ihn. Seine Verwandtschaft war nicht da. Nachher dann bei der Kreuzigung standen sie schon etwas entfernt dabei. Und dann noch den, auf den man sich immer verlassen kann.
Jetzt war ja auch die Finsternis, ja, von der 6. bis zur 9. Stunde.
Ja.
Die hat Jesus ja auch selber gesehen, auch wenn sie seinetwegen gekommen ist, ja. Und dann 3 Stunden in Finsternis plus diese Situation
des Leidens. Und
dann, das war wie, als wenn Gott sich so von der Welt zurückgezogen hat. Ja, die Welt, die Jesus nicht angenommen hat, das kommt ja alles so zusammen und macht offenbar auch so einen Eindruck auf Jesus.
Und zeigt gleichzeitig auch, was Sünde wirklich tut. Jesus, der immer mit dem Vater verbunden war und plötzlich jetzt das, die einzige Verbindung, die er eigentlich die ganze Zeit noch hatte, bricht. Also was das bedeutete.
Ich meine, er zitiert ja auch einen Psalm.
Mhm.
Manche gehen ja auch davon aus, dass er am Kreuz diesen Psalm durchbetet und das Ende des Psalms möglicherweise auch mit diesem "Es ist vollbracht" gleichgesetzt werden kann. Also ja, er hat vielleicht dort sich auch dann wieder getröstet durch die Worte, die dann doch im Psalm noch vorkommen.
Weil es dort eine Wende gibt.
Da gibt es eine Wende drin und da sind ja auch dieses andere, dass seine Kleider mit los, dass sich seine Gebeine voneinander trennen, dass die Leute um sein Gewand losen und so weiter, dass sie ihn umringen. Da hat er ja alles auch drin. Und wenn wir davon ausgehen, er kannte das, ist das in Gedanken nochmal durchgegangen, dann ist dieser Ausruf hier nur der Anfang.
Mhm.
Vielleicht, ja, vielleicht. Mhm. Sonst kommt er ja auch nicht zu einem "Es ist vollbracht" später, auch wenn Markus das nicht zitiert hier.
Noch einmal nachgefragt, warum ist es wichtig oder bedeutungsvoll, dass Jesus dann wirklich von allen verlassen war?
Mir kommt ein bisschen der Satz auch auf der Kerngedanke, größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben gibt für seine Feinde.
Mhm.
Und wenn da jetzt
für seine Freunde.
Für seine Freunde, genau.
Mhm. Aber für die jemand, Feinde stimmt auch.
Letztlich hat das für es ist alles inkludiert, selbst für den Barabbas, das geht in meinen menschlichen Kopf nicht rein, muss ich soweit sagen. Also, und trotzdem, wenn da Leute sind und nicht zujubeln, das wäre der falsche Begriff, aber du merkst, da ist Unterstützung da, da ist Supporter, dann sind schwierige Dinge einfacher durchzustehen. Selbst wenn du sie machen musst. Irgendwelche Abschlussprüfungen, ein schwieriges Bewerbungsgespräch. Wenn du weißt, da ist jemand, da betet jemand für dich, zum Beispiel bei uns, das macht was. Selbst wenn du diesen Gang immer noch alleine gehen musst. Und dass er dann trotzdem, und das ist ja für mich ein Stück weit ein Leitgedanke, der hier durchgeht, Jesus trotzdem das bis zum Ende durchzieht, wissend, dass er es beenden kann zu jeder Zeit, und trotzdem Dinge über sich ergehen lässt und bis zum Ende durchgeht. Vielleicht sich auch eben da mit diesen Erinnerungen. Weil fühlen tut er sich nicht so. Aber vielleicht einfach mit dieser Erinnerung da durchträgst, dann finde ich das spannend, was das nämlich für mich bedeutet, wenn ich Leid erlebe. Mhm. Vergangenes Leid, Leid aktuell. Dass manchmal diese Spannung zwischen gefühlt und gewusst, die darf da sein. Die ist, manchmal geht das gar nicht anders. Und trotzdem schafft man Hoffnung trotzdem zu behalten.
Für mich steckt hier eben, wie schon gesagt, der Gedanke des zweiten Todes drin, dieser Gottverlassenheit durch die Sünde. Und das gibt ja auch Hoffnung, denn sonst könnte man sagen, Jesus ist wie irgendein anderer guter Mensch und Märtyrer eben gestorben. Aber was hätte das jetzt für eine Wirkung, wenn er nicht auch wie dann später dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, ja, Vers 39. Wenn irgendein Mensch stirbt, dann kann das heroisch sein, aber es hat keine Heilsrelevanz für mich. Es kann mich nicht erlösen. Ja. Und da ist eben einerseits, wer Jesus ist, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Das wurde hier auch durch die göttlichen Zeichen irgendwie bestätigt. Und dass er wirklich diesen zweiten ewigen Tod für mich gestorben ist, nicht nur einen vielleicht irdischen Tod. Ja. Das, und von dem dann ja wieder aufersteht. Also das ist dann wirkliche Garantie für Erlösung.
Also so, wäre das jetzt ein bisschen krass ausgedrückt, würde ich sagen, aus der Verlassenheit Jesu schöpfst du Hoffnung. Habe ich das richtig verstanden?
Er hat diese Verlassenheit auf sich genommen, damit ich sie nicht ertragen muss.
Ja.
Ich werde nie in diese Situation kommen, weil er an meiner Stelle genau diese Situation ausgehalten hat.
Das heißt, selbst wenn ich sündige, wird Gott mich nicht verlassen. Er will mich haben.
Ich hätte das verdient, was hier passiert.
Ja.
Ja.
Aber das wird mich so nicht treffen. Egal, wie mein irdischer Tod vielleicht aussieht, aber ich werde nie diese Verlassenheit haben. Ja.
Ich meine, dann kommt die Szene, wir haben ja bis dorthin gelesen, der Hauptmann sagt wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich mache jetzt ein bisschen die Betonung, er ist es gewesen. Das ist eine Vergangenheit.
Weil, ja. Weil er eben gestorben
weil
ist.
Er tot ja. ist.
Die Auferstehung war
Gottes
ja noch
Sohn
nicht
ist tot. Dann gibt es Frauen, die dabei sind. In Vers 47 sehen wir noch die Frauen, die auch sehen, wo er hingelegt wurde. Da ist schon vom Objekt geredet. Jesus wird zum absoluten Objekt. Er ist tot, er ist sein Leichnam. Pilatus sagt, er ist tot. Der Hauptmann bestätigt, er ist tot. Josef von Arimathea bestätigt, er ist tot, weil er in ein Grab legt. Und die Maria und die andere Maria sehen dann, dass er da ins Grab gelegt worden ist. Also das Kapitel sagt, tot. Tod, Tod.
Irgendwie schon. Aber andererseits, dieses wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, das drückt auch aus, oh nein, jetzt wird uns vielleicht Gottes Strafe treffen für das, was wir gemacht haben. Wir haben jetzt so einen großen Propheten hier umgebracht. Mhm. Wir haben ihn gerade noch so verspottet. Dieser Hauptmann wird das gewusst haben, der war dabei. Und jetzt diese Erkenntnis, was haben wir getan? 3 Stunden Finsternis, Erdbeben, der Vorhang im Tempel zerreißt. Also wir malen uns ja gar nicht aus, was hier alles dann da als Begleiterscheinungen, Tote kommen aus den Gräbern. Also ich nehme jetzt schon wieder aus anderen Evangelien, aber
richtig.
Es ist, da passiert was.
Entschuldigung, dass
und gerade dieser,
das ist so.
Dieser Spott vorher, wo sie es so weit auf die Spitze getrieben haben, was geht jetzt durch die Köpfe dieser Leute, die daran beteiligt waren?
Also du sagst, die könnten jetzt Angst vor dem Gericht Gottes haben.
Ja, oder Pilatus.
Aber Gottes Sohn ist tot.
Ja, und jetzt kommt Gottes Rache vielleicht.
Ja.
So würde ich mir das vorstellen an ihrer Stelle. Und ich glaube, in diesem Ausruf des Hauptmanns steckt das schon auch drin. Was wird jetzt passieren? Ja?
Gut, das
ist die Welt jetzt aus den Fugen?
Ich probiere nicht nochmal diesen Anlauf, aber ihr schafft es sicherlich in Gedanken. Er ist jetzt tot. Und für mich ist jetzt die Frage, nächste Woche werden wir über die Auferstehung sprechen. Natürlich, Markus 16 kommt noch. Preis sei dem Herrn. Aber was machen wir mit dieser Erkenntnis? Jetzt ist er tot. Ich finde es irgendwie düster, bedrückend. Ironie, so wie es in der Studienleitung steht, die kann ich erst entdecken, dann irgendwie, wenn ich dann auch weiß, er ist auferstanden. Das war alles nur von ihnen falsch gedacht, von den anderen Leuten.
Eine ähnliche Frage habe ich mir auch gestellt, mit Blick eben auf den Gedanken, den ich vorher schon mal angesprochen hatte. Wie war das für einen Hörer, Leser, wie auch immer, der diese Geschichte nicht kennt? Er weiß nicht, wie es ausgeht.
Und wie hoffnungslos auch für Sie, dass sogar der, der Ihnen Gott als Vater so nahe gebracht hat, am Kreuz dann selber sagt, er ist von Gott verlassen. Vielleicht haben Sie das auch gehört oder das hat man ja gehört. Sie stehen von Ferne. Und was bedeutet das dann für Sie? Sind Sie jetzt auch von Gott verlassen? Jesus hat Sie verlassen? Gott hat sich scheinbar abgewendet, Finsternis und so weiter. Und nicht mal der Frömmste und Beste unter Ihnen, wie Jesus, Ihr Meister, kann daran irgendetwas ändern. Also Sie müssen ja auch einen ganz, ganz hoffnungslosen Ausblick jetzt gehabt haben.
Und das könnte man jetzt erweitern. Löse, was bedeutet es für die ganze Welt? Wenn das jetzt so bleibt, dann ist die ganze Welt in Finsternis.
Ja.
Aus und vorbei.
Kurz vorher hat Jesus über die Tempelzerstörung geredet. Das kommt Ihnen jetzt vielleicht auch alles. Ja, es wird jetzt gleich alles, kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Das werden Sie wahrscheinlich jetzt erwarten. Jetzt genau. Ja.
Ich muss nur eine Frage stellen. Gibt es denn einen Lichtblick? Ich meine, würdet ihr irgendetwas in diesem Kapitel anstreichen, wo er sagt, das ist für mich so das Jahresmotto, das nehme ich mit, das ist etwas, das gibt mir Hoffnung, das ist etwas, da möchte ich dran festhalten, oder streich dir nur Texte an, weil sie halt wichtig sind, dass wir sie kennen.
Einerseits diesen Abschnitt der Grablegung, den wir jetzt noch nicht gelesen haben, aber der ja auch noch hierher gehört,
ja.
Da macht sich jemand noch die Mühe, Jesus sorgfältig in sein Grab zu legen. Denn man könnte ja auch meinen, jetzt ist doch alles aus. Und jetzt alles stehen und liegen lassen und sich dem Ende hingeben. Aber irgendwie noch diesen Akt der Liebe und dann...
Da ist einer, der erweist ihm noch Ehre.
Er erweist ihm noch Ehre.
Obwohl er tot ist.
Obwohl es scheinbar keinen Sinn mehr macht. Das ist irgendwie so dieses liebevolle Gedenken.
Und der Hauptmann, ich meine, jetzt hier kann man so verstehen, wie es Luise vorher gesagt hat, dass er vielleicht aus Furcht das ausspricht. Ich habe es im Sieg der Liebe gelesen, da ist es eher auf Glauben basiert, dass er wirklich mit vollem Glauben sagt, das ist ein Gottes Sohn gewesen. Also das, und das gibt schon auch Hoffnung auch. Also jetzt nicht nur dieses Düstere, jetzt ist er tot.
Ein römischer Hauptmann.
Aber ja, dass der
bei all den Pharisäern, Juden.
Und bei den Tausenden, die er schon gekreuzigt hat, wahrscheinlich.
Und der Josef von Arimathea hat sich ja vorher nicht getraut, sich zu Jesus zu bekennen. Und jetzt bekennt sich einer zu Jesus. Also es hat was verändert.
Ja, es gibt hier drei Männer, die sich sehr wohl zu Jesus bekennen. Der eine wurde ein bisschen gezwungen, ja, das ist Simon von Kyrene. Aber die anderen zwei, die aus freiem Herzen.
Simon, der Hauptmann und Josef, das sind so drei Personen.
Mir kommt da noch der letzte Vers, 47, fällt mir ins Auge. Und zwar habe ich mich gerade gefragt, also gerade weil Markus jetzt hier diese Beobachtung macht, was passiert mit dem Leichnam? Der Leichnam geht seinen Weg und die Leute sind da irgendwie mit dabei. Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josefs, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Wo ich rein literarisch, erzähltechnisch, denke ich mir so, ist das jetzt wichtig, wohin er gelegt wird? Also jetzt, ich versuche vorzustellen, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich würde mich fragen, er wurde gelegt, fertig. Aber hier wird irgendwie noch zumindest von zwei Charakteren hier in der Figur Geschichte erzählt, sie haben einen Blick darauf, wo er hingelegt wird. Ich meine, wenn der vorbereitet wird, der Leichnam ist fertig. Stand jetzt.
Und die Welt geht nicht unter, sondern es bricht einfach wieder ein Sabbat an.
Das heißt, der Tag der Markus, Schöpfung. Der Geschichtenerzähler, kann nicht umhin, hier und da einfach Dinge aufzuschreiben, die schon vorausweisen, es kommt noch was.
Deswegen, das wäre eine Sache, die ich mir anspreche, auf deine Frage zurückzukommen. Nicht, dass wir Hoffnung gibt, wenn ich jetzt versuche, tatsächlich mir vorzustellen, ich lese diese Geschichte und höre jetzt hier auf und mache vielleicht beim nächsten Mal weiter, höre das beim nächsten Mal in einer Versammlung damals im ersten Jahrhundert oder so. Aber da würde ich zumindest stutzig werden. Warum ist das jetzt wichtig, dass wir da Leute haben, die wissen, wo Jesus liegt? Fragezeichen.
Warum werden die Söhne vom Simon von Kyrene genannt? Wir wissen, okay, sie sind später Teil der Christengemeinde. Ja, kleine Hoffnungsschimmer.
Kleine Hoffnung. Es taucht so auf. Wenn man genau hinschaut, gibt es Hoffnung. Ja, wir sind zu Ende hier schon. Am liebsten würde ich mit euch Markus 16 auch noch besprechen. Aber das überlasse ich dann meinen Kollegen. Und für euch, die ihr das jetzt mit angeschaut habt, danke, dass ihr mitgedacht habt. Und uns würde interessieren, welcher Vers euch besonders anspricht hier in diesem Kapitel in Markus 15. Vielleicht ist das ein Vers, wo ihr sagt, der gibt mir Hoffnung, der zeigt mir so einen kleinen Lichtblick, es geht noch weiter. Bitte schreibt es in die Kommentare rein, damit es auch andere lesen können und auch davon ein Stück Hoffnung mitnehmen können. Jonathan, betest du mit uns zu Ende?
Vater, wenn man diese Geschichte noch nie gehört hat, dann ist zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, sind da viele Fragen, die wir schon weitergelesen haben und das Ende deiner Geschichte hier auf dieser Seite mitbekommen haben. Wir haben schon drüber geredet, hier sind Hoffnungsschimmer da, angedeutet. Und am Ende hast du sie erfüllt. Ich persönlich bin dir dankbar dafür, dass du diesen Weg für mich, für uns gegangen bist, sodass wir diesen Weg nicht gehen müssen. Dieses ewige Getrenntsein von dir, Vater, wir müssen es nicht, wenn wir uns dafür entscheiden, dieses Angebot, was du uns hier am Kreuz ermöglicht hast, anzunehmen. Und deswegen danke ich dir dafür, dass du durch diese Jahrhunderte und Jahrtausende diese Geschichten bewahrt hast, dass wir, die wir so weit weg kulturell und zeitlich sind, von dem, was du damals geleistet hast, durch den Text einsteigen durften, durften uns in eine Begegnung zu dir und hoffst, dass wir uns für dich entscheiden. Ich danke dir dafür, dass du diese Tür immer offen lässt. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!